Das war Terrorismus, Terrorismus gegen uns alle. Und das ist etwas, was wir niemals hinnehmen werden und was wir niemals akzeptieren werden.
Das hat Bundeskanzler Olaf Scholz bei seinem Besuch in Solingen gesagt. Am Freitagabend ist ein Mann mit einem Messer auf BesucherInnen des Stadtfestes in Solingen losgegangen und hat 3 Menschen getötet. Und dieser Mann soll eine Verbindung zur Terrororganisation Islamischer Staat haben.
So unspektakuläre Orte wie eben ein Stadtfest in Solingen sind durchaus im Sinne des IS aus dem einfachen Grunde, weil das natürlich auch wieder deutlich macht, dass das jederzeit und überall passieren kann.
Das sagt Michael Götschenberg, er ist unser Experte für Terrorismus in der ARD. In dieser Folge zoomen wir nach Solingen. Eine Stadt, die in Nordrhein-Westfalen vielleicht viele kennen, in ganz Deutschland aber nicht. Warum greift der IS dort ein Volksfest an? Und was macht das mit den Menschen? Attentat in Solingen. Was ist die Strategie des IS? Das fragen wir uns heute.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Ilka Knigge.
In diesem Podcast schauen wir uns an, was die Nachrichten, die uns jeden Tag erreichen, für Einzelne konkret bedeuten. Wir wollen euch ihre Perspektiven näher bringen und dazu bekommt ihr die Hintergründe. Heute mit mir, Ilka Knigge, und mit dem Blick nach Solingen. Solingen liegt im Bergischen Land, nicht weit von Düsseldorf und Wuppertal entfernt, ist eine Industriestadt. Und diese Stadt, die wollte am Freitag ihren 650. Geburtstag feiern. Jetzt steht auf der Website des Volksfests: Solingen trauert.
Ja, ich denke mal, ganz Solingen trauert jetzt und ist geschockt. Und das ist halt jetzt ein Ort, wo man hingehen kann, um vielleicht das zu verarbeiten. Also ich kann es noch nicht verarbeiten. Deswegen war es mir ein Anliegen, auch heute hier hinzukommen.
Das sagt eine Solingerin, die in die Innenstadt gekommen ist. Wie ihr geht's vielen, sagt meine Kollegin Felicitas Böselager. Felicitas berichtet für uns aus Nordrhein-Westfalen und war heute in Solingen, auch beim Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz. Wir haben heute Nachmittag miteinander gesprochen. Es ist Montag, der 26. August, und wir zeichnen unseren Podcast mit allem, was wir bisher wissen, hier um 16.30 Uhr auf. Ich habe Felicitas zuerst gefragt, wie gehen die Menschen in Solingen mit dem Attentat um?
Ja, also hier in Solingen ist echt eine ziemlich gedrückte Stimmung, muss ich sagen. Die Sonne scheint hier so, als ob nie was passiert wäre. Aber wenn man mit den Menschen spricht, sind sie wirklich ziemlich fassungslos immer noch und ringen auch wirklich um Fassung, während sie sprechen. Es ist so, dass viele Menschen hier hingegangen sind, jetzt zu diesem Besuch vom Kanzler, um Solidarität zu zeigen, auch um zu hören, was der Kanzler gesagt hat, aber auch um nochmal an diesen Ort zurückzukehren. Einige Menschen waren selber hier am Freitagabend und haben das Attentat selber miterlebt, haben gesehen, wie Menschen neben ihnen zusammengebrochen und gestorben sind, kennen Menschen, die gestorben sind. Oder immer wieder habe ich die Geschichte gehört von jemand, der gesagt hat, ich wollte aufs Stadtfest, dann war ich zu müde und bin zu Hause geblieben. Und dieses Gefühl sozusagen knapp entkommen zu sein, haben auch viele. Also die ganze Stadt ist sehr traurig und bedrückt. Einer hat mir gesagt, der Samstag nach dem Freitag war wie ein Totensonntag.
Wie sehr ist das in der Stadt sichtbar?
Also die Stadt sieht auf den ersten Blick ganz normal aus. Man kommt hier an, Menschen gehen zur Arbeit, Geschäfte sind offen. Und wenn man dann in die Nähe des Tatorts kommt, dann sieht man Flatterband, vieles ist abgesperrt. Und die Kirche am Tatort daneben ist Leute Blumen niedergelegt, ganz viele Kerzen. Eben sind an mir auch noch Menschen vorbeigelaufen mit 2 Sonnenblumen. Also man sieht es immer wieder, aber so eine Stadt, die Häuser erzählen die Geschichte nicht. Man muss dann schon mit den Menschen reden.
Du hast eben gesagt, viele Menschen sind noch ja wie in so einem Schockzustand. Die Strategie des IS, wo man ja jetzt Verbindungen vermutet, ist es ja, Angst und Schock zu verbreiten. Also würdest du sagen, bis zu einem gewissen Grad ist genau das passiert?
Ja, ich habe mit einer Frau geredet, die gesagt hat, dass sie sich eine ganze Weile gar nicht rausgetraut hat. Und erst als der mutmaßliche Täter dann gefasst war, hätte sie sich getraut, rauszukommen. Aber ich habe ihr es körperlich angesehen. Sie war richtig zittrig. Und diese Verunsicherung hat geklappt. Also das muss man leider so sagen. In 3 Wochen soll hier wieder ein Stadtfest stattfinden, so ein großer Trödelmarkt. Da ist jetzt die Diskussion, ob man das macht oder nicht. Eine Band hat schon ihren Auftritt abgesagt. Dann gibt es aber wiederum andere, die sagen, nein, jetzt erst recht. Und es war ein Fest der Vielfalt und wir brauchen Freude. Und wir müssen an unserer Art zu leben weiter festhalten. Also es gibt so beides.
Die Menschen in Solingen, die sind also irgendwo zwischen Trauer, Angst und diesem, wir lassen uns unser Leben nicht nehmen Gefühl, das wir, glaube ich, kennen nach Anschlägen. Für diesen Anschlag, diese Messerattacke, soll mutmaßlich ein 26-jähriger Syrer mit Verbindungen zum Islamischen Staat verantwortlich sein. Er ist erst geflohen, hat sich dann aber am Samstagabend der Polizei gestellt. Und der IS, der sagt, ja, er gehört zu uns. Er hat ein Video veröffentlicht, das den Mann zeigen soll. Aber wie glaubhaft ist das? Kommt es dem IS einfach nur gelegen zu sagen, damit haben wir was zu tun? Oder gibt es da echt eine Verbindung? Das weiß mein Kollege Michael Götschenberg. Er ist Experte für Terrorismus und ich wollte von ihm wissen, der IS hat diese Videos veröffentlicht. Wie glaubhaft ist denn die ganze Geschichte?
Ja, das fängt schon mit der Frage an, wen sieht man überhaupt in diesem Video? Und tatsächlich ist es so, dass man eine vermummte Gestalt sieht, die eine Machete in der Hand hält, Racheakte ankündigt und einen Treueeid auf den IS leistet. In einer weiteren Sequenz sieht man die Person dann mit einem verpixelten Gesicht, sodass es nicht sicher ist, ob es tatsächlich der Attentäter von Solingen ist, der dort zu sehen ist. Aber die Ermittler gehen mittlerweile doch ziemlich sicher davon aus, dass es diese Verbindung zum IS gegeben hat.
Passt so eine Art von Tat denn zur aktuellen Strategie des IS, wenn man jetzt sagt, okay, der Zusammenhang ist auf jeden Fall da?
Ja, grundsätzlich schon. Man denkt immer in Kategorien, dass es nur darum gehe, große Anschläge zu verüben oder an spektakulären Orten. Richtig ist, dass der IS aufgerufen hatte zu Anschlägen rund um die Fußball-Europameisterschaft, auch bei den Olympischen Spielen in Paris. Dazu ist es Gott sei Dank nicht gekommen, aber so unspektakuläre Orte wie eben ein Stadtfest in Solingen sind durchaus im Sinne des IS aus dem einfachen Grunde, weil das natürlich auch wieder deutlich macht, dass das jederzeit und überall passieren kann. Mhm. Und das ist ja der Sinn von Terrorismus, Menschen das Gefühl zu geben, dass sie nirgendwo mehr sicher sein können.
Dann lass uns mal ein bisschen genauer auf die Bedeutung des IS gucken. Gefühlt war der ja in Deutschland wenig präsent in den letzten Monaten, jetzt aber eben diese Tat in Solingen. Und die Absage der Konzerte von Taylor Swift in Wien, die hängt ja auch mit den Plänen von mutmaßlichen IS-Sympathisanten zusammen.
So ist es. Man musste ein bisschen unterscheiden zwischen der IS-Mutterorganisation, sage ich jetzt mal, die in Syrien, im Irak sitzt, und der Tochterorganisation in Afghanistan und Nachbarstaaten, ISPK, PK für Provinz Khorasan. Das ist der Ableger des IS, der schon seit geraumer Zeit den Anspruch formuliert hat, der möchte auch Anschläge in Europa verüben. Mhm. Die sollen auch verantwortlich sein für den Anschlag in der Nähe von Moskau. Krokus City Hall mit immerhin 130 Toten. Also das sind so viele wie auch damals beim Anschlag auf die Bataclan Konzerthalle in Paris gestorben sind. Also eine Organisation, der man auch komplexe Anschläge, große Anschläge zutraut. Ja, und ansonsten ist es so, dass der IS die Situation im Gaza als Thema für sich erkannt hat, um eben die eigenen Anhänger zu mobilisieren und dazu zu bringen, auch im Westen Anschläge zu verüben.
Jetzt hast du diese in Anführungszeichen Mutterorganisation und den Ableger genannt. Kann man den Täter von Solingen da schon irgendwo einordnen?
Ja, der hat dann wohl eher Kontakt gehabt zur Mutterorganisation, um mal bei diesem Begriff zu bleiben. Was auch deutlich macht, dass offenbar auch die IS-Zentrale möglicherweise wieder verstärkt darauf hinarbeitet, Anschläge auch in Europa zu verüben. Und darum ist auch diese Frage, hatte der Kontakt zum IS? Die ist für die Ermittler durchaus von Bedeutung, weil das natürlich schon einen Fingerzeig gibt, worauf man sich möglicherweise in der nächsten Zukunft einstellen muss.
Jetzt hast du eben gesagt, dass es wohl so sein soll, dass der Kontakt gesichert ist, aber was weiß man da genaueres?
Es gab offenbar nachrichtendienstliche Hinweise, die auch in diese Richtung gingen, dass dieser Attentäter Kontakt gehabt haben soll zum IS. Was das genau war, wissen wir noch nicht. Aber hinzu kommt, dass man eben diese Bekennung hat des IS. Es gibt das Video und auch wenn man den Mann nicht erkennen kann, deutet das in der Summe dann schon darauf hin, dass es da offenbar einen Kontakt gegeben hat. Und dann würde man natürlich gerne die Kommunikationsmittel des Attentäters auswerten und ist auf der Suche nach einem Smartphone oder mehr. Und nach meinen Informationen ist es so, dass man tatsächlich auch in einem Gulli fündig geworden ist, ein Smartphone, ein Tablet gefunden hat, aber eben noch nicht feststeht, dass das auch die Geräte des Attentäters sind. Und hinzu kommt, dass die nass geworden sind und nicht sicher ist, ob man das am Ende auch noch auswerten kann.
Der mutmaßliche Täter ist aber ja wohl im Vorfeld nicht aufgefallen den Ermittlungsbehörden. Welche Möglichkeiten haben deutsche Behörden denn überhaupt, solche Kontakte zu terroristischen Netzwerken zu prüfen?
Das ist richtig, dass er nicht auf dem Radar der Sicherheitsbehörden war. Die kannten den nicht und das kann Verschiedenes heißen. Entweder, dass er sich wirklich unauffällig verhalten hat, dass man es möglicherweise mit einem Fall zu tun hat, wo jemand kurzfristig sich radikalisiert hat. Es kann aber auch sein, dass er schon bereits radikalisiert nach Deutschland gekommen ist, möglicherweise gar mit dem Auftrag, hier einen Anschlag zu verüben und einfach sich geschickt verhalten hat. All das wissen wir nicht. Alle Varianten sind denkbar. Grundsätzlich ist es aber so, dass man von einer solchen Radikalisierung vor allem etwas mitbekommt, wenn man Hinweise bekommt oder wenn man mitkriegt, wie eine Person sich im Internet verhält. Auch Anschlagsplanungen können die Sicherheitsbehörden eigentlich nur im Vorfeld vereiteln, wenn es Kommunikation darüber gibt. Und wenn das alles nicht der Fall ist, dann ist man blind.
Stichwort geschicktes Verhalten. Der mutmaßliche Attentäter, der hat sich ja wohl so lange vor den Behörden versteckt, bis er laut EU-Recht in Deutschland bleiben konnte, anstatt nach Bulgarien überführt zu werden, wo er ja eigentlich ein Asylverfahren durchlaufen sollte, laut Dublin-Verfahren. Ist sowas denn auch eine Strategie des IS, also im Endeffekt sozusagen Schlupflöcher auszunutzen, damit die Leute da hinkommen, wo der IS sie haben will, also vielleicht in Deutschland, ne?
Ja, also grundsätzlich ist die Taktik, sich einer Abschiebung zu entziehen, ist etwas, was nicht nur Terrorverdächtige tun, das tun sehr viele Asylbewerber. Der IS ist in der Vergangenheit durchaus kreativ darin gewesen, wie man Attentäter, also Terroristen, die quasi mit einem Auftrag irgendwo hingehen, wie man die nach Europa einschleust. Man hat die im Vorfeld der Anschläge von Paris tatsächlich über die Flüchtlingsrouten, zumindest einige davon, nach Europa geschickt. Sicherlich auch, um die Flüchtlingsrouten selbst zu diskreditieren. Es geht am Ende ja darum, ein Gefühl von Unsicherheit zu vermitteln und bürgerkriegsähnliche Zustände idealerweise heraufzubeschwören. Das ist das Ziel dieser Terrororganisation und darum tun sie eben alles, was irgendwie die politischen Verhältnisse in einem Land destabilisiert und eben die Flüchtlinge insgesamt im Misskredit zu bringen. Davon gehen die Sicherheitsbehörden aus. Ein Anliegen, das der IS damals verfolgt hat. Also kurzum, die Organisation ist durchaus kreativ darin, wenn es darum geht, nach Mitteln und Wegen zu finden, um die eigenen Ziele zu erreichen.
Du hattest eben noch den Zusammenhang zum Krieg in Gaza angesprochen. Was weiß man da genaues?
Ja, man muss wissen, dass sowohl der IS als auch Al-Qaida, also die beiden großen islamistischen Terrororganisationen, dass die eigentlich wenig Interesse in der Vergangenheit gezeigt haben am Schicksal der Palästinenser. Das war auch aus ideologischen Gründen nie ein besonderes Anliegen für sie. Dann kam der 7. Oktober mit den Anschlägen der Hamas in Israel. Dann kam als Reaktion darauf dann der Krieg in Gaza und das haben die islamistischen Terrororganisationen mittlerweile als Thema für sich entdeckt. Das Leid der muslimischen Geschwister, die schrecklichen Bilder aus Gaza und die werden eben benutzt, um auch die eigene Anhängerschaft zu mobilisieren. Also die haben ein Thema gefunden, von dem sie merken, dass es die eigene Anhängerschaft triggert und dann eben dazu bringen soll, Anschläge idealerweise im Westen zu verüben. Und das könnte in der Tat ein Vehikel sein, das für den IS funktioniert. Und das ist sicherlich auch der Grund, warum diese Bekennerbotschaft des IS zum Anschlag in Solingen genau darauf Bezug genommen hat.
Wenn wir das jetzt alles mal so zusammenfassen, also eine Strategie, wo vielleicht auch Orte Ziel sein können, die man jetzt nicht so auf dem Schirm hat, wie vielleicht Städte wie Paris oder Berlin und dann ja die anderen Strategien des IS, die du jetzt eben zusammengefasst hast. Was folgt jetzt für dich daraus, so mit Blick auf die nächsten Monate?
Also zunächst mal würde ich sagen, der Anschlag von Solingen ist in der Qualität in etwa das, was wir auch in den vergangenen Jahren immer wieder gesehen haben. Also Anschläge mit einfachen Mitteln. Man nimmt sich ein Messer und versucht, möglichst viele Menschen zu töten. Das ist das eine. Zum anderen aber stellt man schon fest, dass das Problem wieder größer geworden ist. Also, dass der Anspruch, auch im Westen Anschläge zu verüben, wieder in den Vordergrund rückt. Der IS war zwischenzeitlich sehr regional fokussiert. Das scheint sich wieder zu ändern. Das heißt, dass die Bedrohungslage insofern wieder zunimmt. Und man jetzt abwarten muss, inwieweit es dem IS tatsächlich gelingt, wieder vermehrt Attentäter auch im westlichen Europa zu rekrutieren und in Marsch zu setzen.
Der Anschlag in Solingen, der passt also zur Strategie des Islamischen Staats. Denn der will ein Gefühl vermitteln von Terror kann überall sein. Nirgendwo seid ihr sicher. Und dieses Überall ist eben seit dem Wochenende im Bergischen Land, in Solingen. Ich habe mit meiner Kollegin Felicitas Böselager auch noch genauer über die Stadt gesprochen. Felicitas habt ihr eben ja schon gehört. Ich habe sie gefragt, vielen Menschen sagt Solingen vielleicht gar nicht so viel. Was ist das für eine Stadt?
Ja, es ist eine Stadt mit rund 160.000 Einwohnern. Es gibt einen großen Migrationsanteil hier. 30% der Menschen haben Migrationshintergrund. Und es ist eine Stadt, die eine traurige Bekanntheit erlangt hat in den 90er Jahren. 1993 war hier ein rassistisch motivierter Brandanschlag, dem 5 Menschen zum Opfer gefallen sind, der Familie Gentsch. Das war letztes Jahr schon wieder Thema in Solingen, weil, also es ist hier immer Thema, aber letztes Jahr hat sich das zum 30. Mal gejährt und da waren hier große Gedenkveranstaltungen, auch mit dem Bundespräsidenten. Und das ist etwas, was in der Stadt immer wieder eine Rolle spielt. Anfang des Jahres gab es hier wieder einen Brandanschlag. Der hatte zwar ein privates Motiv, aber dennoch hat die Stadt gerade so ein bisschen das Gefühl, also viele Menschen haben mir das gesagt, dass sie nicht zur Ruhe kommen. Die haben gesagt, wir hätten dieses Fest gebraucht und Ruhe und jetzt ist schon wieder was hier los. Und ja, in der SZ stand es, ist, als läge ein Fluch über der Stadt. Und ein paar Menschen haben das schon so geäußert. Die haben gesagt, was ist denn mit Solingen? Wir brauchen doch auch mal eine Pause.
Mhm. Gestern hat es als Reaktion schon Demos in Solingen gegeben. Da hat aufgerufen unter anderem die Junge Alternative, also die Jugendorganisation der AfD, die ja als gesichert rechtsextrem eingestuft ist. Und auf der anderen Seite dann gegen Demos von linken Bündnissen, aber zum Beispiel auch von Wuppertal stellt sich quer. Und der WDR hat ja berichtet, dass die Polizei da zum Teil Schlagstöcke einsetzen musste, damit es nicht zu weiteren Auseinandersetzungen kommt. Wie nehmen die Menschen in Solingen das denn wahr? Also es wirkt ja jetzt so, als wenn die Stadt auch ja, Schauplatz von politischen Auseinandersetzungen ist, vielleicht sogar welche von außen, die dann noch zusätzlich dazukommen in so einem Fall.
Ja, das Interessante ist, dass das damals bei dem Brandanschlag 1993 auch schon so war. Da wurde dann auch Solingen Ort von politischer Auseinandersetzung und von Demonstrationen. Und heute haben mir einige gesagt, dass sie das nicht wollen. Sie wollen nicht, dass sie für politische Zwecke ausgenutzt werden. Sie wollen trauern können, das verarbeiten können. Hier ist noch ein ganz anderer Pulsschlag als im Rest der Republik, wie ich das wahrnehme. Hier ist wirklich Trauer und Angst und Unsicherheit, ganz anders. Diese politischen Diskussionen, die sozusagen, die sind eher so ein Hintergrundrauschen. Die sind nicht im Vordergrund, wie es auch in der Berichterstattung jetzt bundesweit meistens ist. Also die Menschen wollen eigentlich ihre Ruhe haben.
Mhm. Du hast es eben schon angesprochen. Heute ist Bundeskanzler Olaf Scholz nach Solingen gekommen, Bundesinnenministerin Nancy Faeser und NRW-Innenminister Herbert Reul auch da. Ministerpräsident Hendrik Wüst, also wirklich einfach sehr viele Politikerinnen und Politiker. Wie ist das denn angekommen in Solingen?
Also viele Menschen haben gesagt, dass sie es gut finden, dass der Kanzler kommt, haben aber gleichzeitig gesagt, dass sie Sorge haben, dass das für Wahlkampfzwecke missbraucht wird. Also das wollten sie überhaupt nicht haben. Sie wollten, dass es jetzt wirklich darum geht, dass er da ist. Dann war es so, dass er hier erst Blumen abgelegt hat, dann sich mit Ersthelfern getroffen hat und deren Geschichte gehört hat und dann ein Pressestatement gegeben hat. Und dazu sind auch ganz viele Solingerinnen und Solinger gekommen. Die standen aber viel zu weit weg, die konnten überhaupt nicht hören, was er gesagt hat und sind dann sozusagen unverrichteter Dinge wieder gegangen. Das heißt, die konnten auch noch gar nicht beurteilen, wie sie jetzt fanden, was der Kanzler gesagt hat. Ihm war es wichtig zu sagen, dass die Stadt jetzt Einheit braucht und sehr wichtig zu sagen, was für eine tolle Leistung diese Ersthelfer und Ersthelferinnen hier gemacht haben.
In Solingen, da geht es jetzt also erstmal darum, diesen schrecklichen Anschlag zu verarbeiten. Und eben die Angst, die er ausgelöst hat. Trotzdem geht es überall schon um die Konsequenzen. Brauchen wir schärfere Gesetze? Wer ist verantwortlich? Alle haben etwas zu sagen und schieben sich gegenseitig die Schuld zu. Und auch das gehört zur Strategie des IS. Politische Verhältnisse destabilisieren. Das war Unboxing News. Ich bin Ilka Knigge, das Team der Folge, Sandra Döscher, Martin Schütz und Uwe Bräunig. Und wir hören uns morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de, in der DLF-Audiothek-App und überall da, wo es Podcasts gibt.